Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hier ist der Popkultur-Wochentalk mit Anne-Kathrin Kohut und Florian Sievers. Ja, an einem Thema kommen wir nicht vorbei. Der Adventskranz, der Adventskalender für den Nachwuchs, das sind ja immer schon so die ersten Stressmomente, wenn es auf Weihnachten zugeht, von den Weihnachtsmärkten mal ganz abgesehen. Und natürlich ist das gesamte Weihnachtsgebäck im Supermarkt, ja, ich muss mich ehrlich gesagt zusammenreißen immer, um dann nicht schon Marzipankugeln, Dominosteine und so weiter, Butterstollen, lange vor dem Fest schon satt zu haben, das einfach liegen zu lassen, bis man es dann wirklich kauft. Naja, und was auch alle Jahre wieder vorkommt, das ist der neue Weihnachtswerbefilm von Edeka.
Ja, Weihnachtszeit, ne? Die Konkurrenz schläft nicht.
So.
Ja, dann brauchen wir mal. Ab auf die Fläche. Komm.
Also seitdem der Neue da ist, finde ich, hat sich das Teamgefühl auf jeden Fall deutlich verbessert. Also, naja, halt nicht mit ihm. Aber nö.
Also ich muss sagen, das ist diesmal, auch wenn sich das jetzt witzig anhört, ich fand ihn aber insgesamt gar nicht so lustig, diesen Spot, sondern eher tragisch. Aber er ist auf jeden Fall gesprächswertig. Also der neue Chef einer Supermarktfiliale macht da eigentlich nur Mist und vermittelt an Weihnachten, das so niemand haben will. Anne-Kathrin, du hast das Thema mitgebracht und du hast dich auch schon jahrelang mit Weihnachtswerbevideos auseinandergesetzt. Also was ist das diesmal für ein merkwürdiges Teil?
Ja, ich hab neulich gesehen, dass ich schon vor wirklich sehr vielen Jahren meinen ersten Text über Weihnachtswerbefilme geschrieben habe. Ja, also dieser Film, ich meine, tragisch, interessant, dass du das sagst. Also erstmal, was wir gerade gehört haben, ist der männliche Hauptprotagonist, gespielt von Marc Hosemann, also auch einen doch durchaus sehr berühmten deutschen Schauspieler. Und er, ich glaube, er erklärt sich selbst zum neuen Filialleiter eines Edekas und da passieren eben allerlei Pannen, weil er wirklich versucht, diesen Weihnachtsverkauf zu verstärken. Also da kann man diesen Titel, glaube ich, aufgreifen. Und das misslingt ihm auf sehr, sehr vielen Ebenen. Am Ende, genau deswegen vielleicht auch die Tragik, die du darin gelesen hast, ist es so, wir können ja gleich nochmal so ein bisschen ins Detail gehen, aber es ist dann so, dass er zusammen mit einem jüngeren Mitarbeiter des Edekas und einem Kunde, der versehentlich zum Weihnachtsmann erklärt wurde, zusammen am Tisch sitzt und Wiener mit Kartoffelsalat ist. Und das ist natürlich irgendwie weihnachtlich und irgendwie nicht. Aber ich muss sagen, für mich war es jetzt nicht traurig oder tragisch, sondern es hatte auch in diesem Realismus eine gewisse, ja, auch was Rührendes, finde ich.
Ja, ein Realismus, der von Marc Hosemann eben auch gut verkörpert wird, weil er ja nicht umsonst auch der Mann ist, der in die Discounter mitspielt, also viel Supermarkterfahrung hat. Ja, vielleicht bevor wir zu den Hintergründen nochmal kommen, erstmal Florian Sievers, wie hat das Ganze auf dich gewirkt?
Also ich fand's witzig, also ich habe auch die Discounter verschlungen, fand ich wirklich wahnsinnig komisch, also nicht tragisch. Ich sehe auch das, was Anne-Kathrin sagte gerade, dass es doch irgendwie, wie die dann da, die Übrigbleibenden sozusagen zusammenkommen zu Weihnachten, auch irgendwie was Gemütliches und Schönes. Und ich fand's auch ehrlich gesagt erholsam, weil ich jetzt in Vorbereitung auf die Sendung nochmal einen Haufen von diesen Weihnachtswerbespots geguckt habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe bei jedem Einzelnen angefangen zu heulen, bis auf diesen.
Mir geht's auch so.
Das ist schon leider wirklich sehr rührend. Ich ärgere mich dann auch, weil ich denke so, Mann, die haben mich voll erwischt. Mhm. Aber genau, und dieser war halt mal wirklich auch irgendwie aufheiternd.
Dann müssen wir jetzt mal klären, was eigentlich dahinter steckt. Also wie sich dieses Genre entwickelt hat und inwiefern jetzt dieser Film eben ja bricht mit dem Genre, Anne-Kathrin.
Naja, also es hat natürlich viel, wie so oft, mit dem Internet zu tun, weil früher waren natürlich Weihnachtswerbefilme erstmal ja Produktpräsentation fürs Fernsehen. Wir kennen das von dem berühmten Coca-Cola-Truck, der durch diese verschneite Landschaft fährt und das ist dann halt irgendwie so ein 30-Sekunden-Clip und da sind wir auch in weihnachtlicher Stimmung, aber es hat jetzt erstmal keinen weiteren Anspruch, außer dieses Produkt zu verkaufen. Und ich würde sagen, es ging so ungefähr 2014 los. Da hat die britische Kaufhauskette John Lewis auf YouTube ihren ersten großen Weihnachtswerbefilm online gestellt, der auch viral gegangen ist. Und das ist halt im Unterschied zu diesem ja, Fernsehproduktpräsentation eher ein aufwendig produzierter Kurzfilm, kann man sagen. Oft auch mit einem cineastischen Anspruch, mit einer Pointe. Meistens geht es auch gar nicht unbedingt darum, das Produkt so stark zu präsentieren, sondern eher weihnachtliche Gefühle zu vermitteln. Es gibt wirklich auch Filme, wo man gar nicht, also bis zum Schluss gar nicht irgendwie zuordnen kann eigentlich, ob das jetzt von Apple oder Edeka oder whatever ist. Und so ging das los. Und ich würde wirklich sagen, in Deutschland ist eben Edeka so ein ja ganz wichtiger Produzent für Weihnachtswerbevideos gewesen. Und zwar so relativ im Anschluss daran, so 2015 hatten sie im Sommer erst Supergeil den Spot gemacht, der auch schon fürs Internet produziert wurde und dann im Winter diesen desselben Jahres die sogenannte Kassensymphonie. Daran erinnern sich bestimmt auch noch viele, weil dann quasi die Leute an den Kassen mit den Pieptönen ein Weihnachtslied gespielt haben. Und das war so der erste große erfolgreiche Clip in Deutschland.
Und dieser Film bricht jetzt aber mit der Tradition insofern, also wir haben ja schon ein bisschen angedeutet, dass er nicht so rührend ist. Ne? Andererseits, so richtig schreiend komisch ist er auch nicht. Also warum wird dieser Weg hier gewählt?
Ja, es ist, also ich finde schon, dass, also wie es Florian gerade auch schon geschildert hat, dass wirklich diese Filme sehr oft extrem rührend sind. Also es gibt zum Beispiel einen von Edeka, der heißt Heimkommen, und im Zentrum ist so ein Opa, der, ich fasse es jetzt sehr kurz, seinen eigenen Tod inszenieren muss, damit die Familie aus Tokio und Berlin und wo auch immer nach Hause kommt in dieses Dorf, und dann sehen sie, der ist gar nicht verstorben, sondern er wollte einfach mal zu Weihnachten alle zusammenbringen. Und es klingt jetzt absurd, weil das so eine brutale Geschichte ist, aber wirklich, man heult am Ende dieses Spots. Und das ist so, ich glaube, das ist relativ üblich, so diese Art von Film. Und da ist es jetzt natürlich schon ein großer Bruch, auch filmisch jetzt hier mit so einem Bürohumor zu kommen. Also ich finde auch wirklich, dass das so ganz starke Stromberg-Vibes hat, dieser komplette Film. Also man hat auch das Gefühl, Marc Hosemann ist an dieser Figur orientiert. Man hat immer so kurze Einspieler, auch was wir vorhin gehört haben, von so Kurzinterviews eigentlich der Mitarbeitenden, die dann eben kommentieren, was Hosemann / Stromberg da eigentlich wieder nicht so richtig gemacht hat und so. Also und das ist ja schon so das ziemlich, ja, also weit entfernt, da könnte man ja eigentlich gar nicht weg sein vom Genre des Weihnachtsvideos, denke ich. Also es geht eben nicht um Liebe, Mitgefühl, familiäre Zuwendung und so. Und vielleicht eine Sache noch, was immer sehr, sehr typisch ist bei Weihnachtswerbefilmen, ist, dass die Idee ist, Konsum in Magie zu verwandeln. Also man hat ein Produkt und es geht aber natürlich überhaupt nicht ums Kaufen oder um den Besitz, sondern es geht natürlich darum, Zuwendung sozusagen zu versinnbildlichen. Und auch das finden wir hier wirklich überhaupt gar nicht. Also es gibt keine Magie, es gibt keine Verwandlung und so. Ne? Also das ist schon ein großer Genrebruch.
Und das wiederum lässt mich zumindest etwas ratlos zurück. Florian, wie ist es bei dir? Also zumal das ganze Jahr darin kulminiert, feiert Weihnachten, wie ihr wollt. Und so wie der Chef es jedenfalls dort will, so ist es eigentlich irgendwie fürchterlich. Also was sagt uns das?
Ich glaube, der Trick, also am Ende geht es ja darum, Edeka will Ware verkaufen. Mhm. Und der Trick, den ich jetzt hier sehe, ist, dass der Chef ist ein Idiot. Also der Chef ist ein Idiot, wie auch bei die Discounter. Und dann gibt es halt diese Reality-Elemente, wo also die Mitarbeitenden in die Kamera sprechen und über ihn lästern. Sie versuchen noch irgendwie das so ein bisschen positiv auszudrücken, aber naja, der kriegt es halt nicht so richtig hin. Und ich glaube, der Kniff ist eigentlich, dass das Team bei Edeka, also die normalen Mitarbeitenden, die sind super. Die können das, die wissen das, die haben Herz irgendwie. Es ist nur mal dieser Typ, der da ja offensichtlich am Anfang des Clips von außen reinkommt, der stört halt und der nervt auch, aber die schaffen das trotzdem. Mhm. So, ich glaube, darum geht es eigentlich. Und das ist eigentlich letztlich super gewieft, um sich dann als Marke Edeka zu positionieren.
Hören wir das mal kurz an?
Weihnachten geht es ja auch um Überraschungen. Die ist gelungen.
Ja, also ich finde, es sollte ja jeder Weihnachten feiern, wie er will.
Philipp, bitte an Mama Büro und bring mal Klaus mit, den Weihnachtsmann.
Und der Neue macht ja auch immer, was er will.
Anne-Kathrin.
Ja. Also ja, der Neue macht immer, was er will. Also ich finde ja eigentlich, Max, du hast vorhin gesagt, dass dich das immer schon, weiß ich nicht, nervt, dass man, weiß ich nicht, Dezember geht los und man kann schon gar nicht mehr den Geruch von Lebkuchen ertragen und so. Mhm. Ich glaube eigentlich, dass sich der Clip eigentlich schon an, weiß ich nicht, uns Konsumentinnen richtet, die wir auch so einen Überdruss haben von diesem perfekten Weihnachten. Es soll uns, glaube ich, auch ein bisschen diesen Druck nehmen, ne, dass alles immer idyllisch, familiär, besinnlich und so weiter ablaufen muss. Es kann eben auch mal anders sein und es ist irgendwie auch okay. Ne? Das ist irgendwie auch nichts Problematisches oder Schlimmes. Und deswegen finde ich eben wirklich auch diese Endszene, wo diese drei Männer da sitzen, es ist keine Frau mehr im Raum, die ja auch normalerweise im Weihnachtsfest für so diesen fürsorglichen Moment zuständig ist oder für die Emotionen auch zuständig ist. Und hier wird eben gezeigt, das kann auch anders aussehen, dieses Weihnachtsfest.
So ein bisschen.
Und da müssen wir uns auch nicht ärgern drüber. Ja.
Ein Herz für Trottel, ne? An Weihnachten.
Auch ein bisschen, ja. An Weihnachten. Genau, ja, würde ich sagen.
Ja, also ich würde sagen, ja, man wartet eben auf die Pointe und dann kommt sie auch in gewisser Weise am Schluss, aber man muss schon ganz schön nachdenken. Also insofern würde ich jetzt nochmal vielleicht als Letztes reingeben wollen, ist denn der normale Zuschauer dieses Videos nicht vielleicht ein bisschen überfordert damit, mit dieser Ironie?
Glaube ich wirklich nicht. Also ich finde auch, wenn man sich die Kommentare anschaut bei YouTube, und ich meine, das ist irgendwie die Plattform, die für diese Filme auch sehr wichtig ist, da sieht man schon, dass im Gegenteil alle wirklich ausgesprochen begeistert sind von dieser Idee mal des Wegkommens von dieser Rührseligkeit und von diesen kitschigen Momenten im Weihnachtsfilm. Und ich glaube, viele können natürlich auch so leicht anknüpfen, weil sie diese Art von eben Bürofilmen oder Büroserienästhetik doch dann ganz gut kennen. Trotzdem hast du recht, es ist schon, finde ich, ein sehr komplexer und ein durchaus auch sehr vieldeutiger Film, was es vielleicht auch einfach für sehr unterschiedliche Leute ansprechend macht, ne? Und vielleicht anknüpfungsfähig macht.
Ja, ich glaube, da kann man die KonsumentInnen auch ernst nehmen, also sozusagen, oder der Clip nimmt sie ernst, dass sie eben auch genervt sind von diesen ganzen, doch ja auch oft sehr US-amerikanisch geprägten Inszenierungen von Weihnachten als das Fest, wo alle glücklich sein müssen, wo Schnee fällt, wo irgendwie Santa Claus aus dem Kamin rutscht und so, ne? Und da ist es halt eigentlich so, wie es eigentlich wirklich ist, und da fühlt man sich dann sicherlich auch abgeholt, weil so sieht's halt wirklich auch bei vielen Leuten aus, und der Stress vorher im Supermarkt und auch so im Berufsalltag der nervige Chef und so, ne? Also das finde ich halt, knüpft an vielen Punkten auch an. Da muss man gar nicht so in die tiefen Ebenen eindringen, die Anne-Kathrin gerade so toll aufgeblättert hat, sondern auch an der Oberfläche. Und dann ist es halt auch einfach witzig. Es sind halt auch echt gute Gags drin, finde ich. Also zum Beispiel, wie er den älteren Herrn mit der roten Windjacke da mit dem Weihnachtsmann verwechselt, nur weil der einen weißen Bart hat. Das ist ja, der sitzt ja dann am Ende mit am Tisch, und dann essen die Bockwürstchen, die er da tonnenweise eingekauft hat, weil er gesagt hat, Weihnachten wird Bockwurst gegessen, die dann aber keiner kauft. Und dann entschuldigt er sich ja noch bei diesem älteren Herrn und sagt, tut mir leid, Klaus heißt der, glaube ich, dass ich dich für den Weihnachtsmann gehalten habe. Das ist wirklich süß. Also finde ich auch einfach so lustig.
Ja, da werden irgendwie geschickt auch so Diskurse in der Gesellschaft, glaube ich, mit aufgenommen, dass diese viele Wurst dann mittlerweile bei vielen Konsumenten so ein bisschen so einen Ekel verursacht. Ja, also das neue Weihnachtsvideo von Edeka, Mensch, jetzt haben wir aber so viel Werbung gemacht, okay, ausnahmsweise, lohnt jedenfalls einen genaueren Blick, und wie auch die Entwicklung dieses Genres insgesamt. In diesem Sinne,
frohes Fest.
Ja, Florian Sievers, es gibt nicht mehr viele Musikmagazine, schon gar nicht in gedruckter Form. Debug und Raveline sind weg, außerdem Frontpage und House Attack, nur als Beispiele genannt. Gerade wer sich über elektronische Musik informieren will, der muss auf andere Quellen und Medien zurückgreifen. Du bist ja auch schon Musikjournalist und bezeichnest dich als Nerd selbst, bist aber fündig geworden, nämlich bei Substack.
Ja, das ist tatsächlich so. Also dazu muss man sagen, ich spreche jetzt hier mal als Lesender und nicht als Schreibender. Also jemand, der einen Bedarf und Bedürfnis hat nach Kontext und Verortung und Hintergrundinformationen und Austausch über die Musik, die er gerne hört, und in speziell in elektronischer Musik, weil das eben ein Bereich ist, mit dem ich mich beschäftige. Das gilt aber, was wir jetzt sagen, auch zu diesen Substack-Newslettern, auch zu anderen Genres. Und da ist es also so, dass, klar, diese Magazine, teilweise sind die eben auch schon länger weg. Das sind, ne, einfach viele Printmagazine verschwunden, auch Online-Magazine sind oft nicht so befriedigend, finde ich, was so das Schreiben betrifft, weil es doch dann eher oberflächlich ist, schnell irgendwann in Clickbaiting abrutscht. So, und ich habe aber doch einen großen Bedarf, einfach zu erfahren, warum macht jemand Musik, die er oder sie macht, wo kommen die her, die Personen, warum klingt das so, wie es klingt, worauf beziehen die sich, was sind deren Vorbilder, das möchte ich gerne irgendwo erfahren. Und dann ist es so nach und nach immer mehr gekommen, dass ich also immer mehr von diesen Newslettern abonniert habe, die auf dieser US-amerikanischen Plattform Substack angeboten werden. Das ist also so, das ist eine Plattform, die ist 2017, glaube ich, gegründet worden, und man kann als Journalist dort, oder auch eigentlich jeder kann natürlich oder jede, dort Newsletter verteilen, also verschicken, und es gibt also einige Features, die das so ein bisschen komfortabler machen, und man kann also schreiben und sich dadurch also ein eigenes Publikum aufbauen. Und ich habe dann jetzt bestimmt 5, 6, 7 davon abonniert, die immer wieder in meinem Postfach landen und mir einfach so die Infos liefern und auch Hinweise und Tipps, die ich gerne hätte.
Und die sind unentgeltlich, oder?
Das sind unterschiedliche Modelle, das kann man da als Betreibender oder Betreibende selbst festlegen, ob man das kostenlos macht. Die meisten machen das so, dass sie also so eine Art Freemium-Modell machen. Also das heißt, man kann so die Basics, kriegt man so ab und zu, vielleicht einen die Woche so, einen die Woche mit längerem Textinhalt müsste man bezahlen. Also so, das ist ganz individuell machbar.
Anne-Kathrin, hast du auch das Bedürfnis, eben tiefer einzusteigen in solche Musik- und musiktheoretischen Texte?
Manchmal schon. Also ich bin jetzt überhaupt nicht in der Elektromusikszene zu Hause, aber zum Beispiel, wenn es um das Thema K-Pop geht, habe ich auch das Bedürfnis, tatsächlich diese Hintergründe zu erfahren, beziehungsweise habe ich ein extrem großes Faible für Musikvideoanalyse. Und mir geht es da eigentlich auch wie Florian, dass ich sagen würde, also beim K-Pop-Thema sowieso, weil das findet eigentlich in Deutschland gar nicht in Zeitschriften statt, aber im Internet eben ja sehr. Und da bin ich zum Beispiel auf YouTube, also es sind schon eher Bewegtbildformate, aber schon durchaus auch Substack. Und ich meine, ich sehe auch, dass das in anderen kulturellen Bereichen auch eine immer größer werdende Rolle spielt. Also zum Beispiel, ich komme jetzt eher so aus der bildenden Kunst und habe gemerkt, okay, mittlerweile ja habe ich da auch schon 2, 3 Substacks abonniert, die ich dann teilweise irgendwie ja tiefgehender sozusagen finde oder auch die für mich ein bisschen mehr abdecken, als das vielleicht bei den 2 Kunstmagazinen, die es in Deutschland noch gibt, so passiert. Und insofern, genau, teile ich diesen Eindruck von Florian schon.
Also ich muss sagen, sicherlich auch Newsletter zu K-Pop oder zu Musikvideoanalyse. Da, das Universum ist ja wirklich sehr groß, sehr divers. Da, ne?
Also auf jeden Fall ist das ein Vorteil, ne? Dass man da so tief einsteigen kann und dann kann man eigentlich mit diesen Autoren auch direkt in Kontakt treten darüber.
Genau, kann man. Aber das ist auch zum Beispiel das, wie das geschieht. Also ich hatte das ja anfangs der Sendung schon gesagt, es gibt verschiedene Vor- und Nachteile, finde ich, bei diesem Format, die ich sehe. Das ist auch gleichzeitig ein Nachteil. Also man kann mit denen in Kontakt treten, aber das funktioniert eigentlich über so Kommentarspalten oder mal eine E-Mail schreiben. Das wiederum ist irgendwie was anderes als dieses Community-Building, was so klassische Magazine mit einer Art Fanleserschaft oder Leserinnenschaft früher aufgebaut haben. Das heißt, also es gibt eigentlich wenig Austausch. Ich habe nicht das Gefühl, jemand identifiziert sich jetzt als Abonnent oder Abonnentin von dem Newsletter First Floor oder von Futurism Restated, so heißen die jetzt zum Beispiel. Ne, sondern das ist halt so das ist so ein bisschen monadisch. Jeder sitzt dann zu Hause, einer sitzt oder eine dann im Zentrum und schickt diese Newsletter raus. Aber es gibt keinen so einen Zusammenhang. Kommen.
Ich habe mich auch gefragt, ob dann eine Qualitätskontrolle eigentlich stattfindet und eine Rechercheprüfung etc.
Genau, das ist einer der zweite große Nachteil, der Hauptnachteil, den ich sehe. Es gibt eben kein Korrektiv, also es gibt keine Redaktion oder Mitarbeitende oder KollegInnen, die dann einem sagen würden, du pass mal auf, das Thema ist echt, also funktioniert so nicht, mach normal. Ne, sondern das ist eigentlich so ein bisschen Fanzine-mäßig, wie früher Fanzines war. Also jemand sitzt zu Hause, ist Fan von Musik und schickt dann eben Tipps raus oder in Besprechungen arrangiert ein Interview. Das gibt's also auch. Es sind tolle, in die Tiefe gehende Interviews, tolle, in die Tiefe gehende Rezensionen auch, die auch immer weniger sind, also Plattenrezensionen. Aber eben kein korrigierendes Umfeld.
Vielleicht sprechen wir mal über ein Beispiel. Wir haben ja auch einen Ton mitgebracht.
Genau, also das ist ein Beispiel. Also was ich sehr liebe, ist der Newsletter von Stefan Kunze, einem Deutschen, der sich da viel beschäftigt mit Ambient, elektronischer, experimenteller Musik, ruhige Musik, auch Jazz. Und ich konsumiere also unglaublich viel auch neue Sachen. Also zum Beispiel mein Spotify-Wrap-Up. Letztes Jahr hat mir 800 Künstler irgendwie angezeigt, die ich neu gehört hatte in dem Jahr. Also ich fühle mich wirklich gern durch. Und der hat mir dann eben jemanden auch empfohlen, also der Stefan Kunze mit seinem Newsletter Send Sounds. Das ist Rafael Roginski, der auf seiner neuesten Platte, die gerade wieder veröffentlicht wurde, unter anderem Stücke von John Coltrane covert, solo auf Gitarre, sehr ungewöhnlich. Also es ist ein Jazz, experimenteller Jazz, aber sehr angenehm. Und wir können da mal reinhören, das ist jetzt hier ein Cover sein von einem von Coltranes sozusagen größten Hits, Naima.
Sehr ruhig.
Ja, sehr meditativ. Mich erinnert das so ein bisschen an Kora-Musik aus Mali, lustigerweise, aus dem afrikanischen Land. Also das hat der Rafael Roginski in Interviews auch schon gesagt, dass das zufällig auch so klingt. Also es ist sehr, sehr frei, aber doch sehr ruhig und sehr schön. Und es ist halt jemand, ein Künstler, von dem hatte ich vorher noch nie gehört. Ich meine, klar gibt es wahrscheinlich massenhaft Fans, die den kennen, aber für mich war das neu und dann habe ich das gelesen, dachte, wow, interessant und habe dann eben mal angefangen, mich da reinzuwühlen in die Musik von dem.
Das Ganze hat also, ja, wenn ich richtig verstehe, schon viele Vorteile, aber auch gewisse Nachteile. Die Frage ist, entwickelt sich das weiter? Also, dass sozusagen Musikjournalismus immer nerdiger wird auf diese Art und dass man natürlich auch immer mehr Wissen haben muss, wo man eigentlich seine Informationen herbekommt?
Ja, also das tut's, ne, weil es eben einfach einzelne Menschen gibt, die sich da wirklich sehr in ganz spezielle Sub-Szenen reinwühlen und darüber dann Newsletter machen. Und das ist natürlich, wenn man es jetzt mal auf eine größere Ebene heben will, vielleicht auch so ein bisschen so ein Symptom von einer sich fragmentierenden Gesellschaft, was auch die Mediennutzung betrifft, weil jede und jeder kann dann den eigenen Newsletter abonnieren, mit dem er oder sie halt genau den eigenen Musikgeschmack bedient bekommt und in diesem Spektrum dann natürlich ein paar Neuentdeckungen, wie ich jetzt mit Rafael Roginski mache. Aber es gibt wenig, also ich vergleiche jetzt mal früher bei dem Magazin Spex, für das ich lange geschrieben habe, Musik, über die man dann liest, weil man denkt, okay, den Autor oder die Autorin mag ich, das gucke ich mir jetzt mal an, obwohl mich das eigentlich nicht interessiert, sodass man also quasi ja Infos noch so zugesteckt bekommt. Das kennen wir ja aus verschiedenen Bereichen und das ist halt im Musikjournalismus durch dieses Substack-Newsletter auch so.
Anne-Kathrin, vermisst du diese breiter aufgestellten Musikmagazine, die eben auch als Print zum Beispiel oder eben online so frei verfügbar sind, ohne dass man Fachwissen haben muss?
Ich glaube ja und nein. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, dass also wie eigentlich dann quasi die redaktionelle Arbeit oder auch die Prüfung sozusagen der Qualität von etwas, wie die eigentlich stattfindet, wenn eben nicht über eine Redaktion. Und erstmal kann man ja schon sagen, was du ja auch gerade angesprochen hast, Florian, ist das ja so eine Entwicklung, die, weiß ich nicht, schon auch auf ja die Social-Media-Kultur zurückgeht und wie wir dort Sachen ja irgendwie rezipieren. Ne? Also man folgt eben bestimmten Persönlichkeiten, deren Stimmen man eben so schätzt und agiert dann sozusagen selber als Redakteurin in diesem Moment. Also der Zugang hat sich so verändert. Man kommt eben oft gar nicht mehr irgendwie über Zeitschriften oder über die Startseiten selbst der Zeitungen irgendwo hin, sondern eben durch Postings oder durch einzelne Persönlichkeiten, denen man folgt. Und da denke ich mir aber, ganz oft findet, glaube ich, insofern vielleicht, ne, also Fragezeichen an euch vielleicht auch, eine Prüfung statt, als dass man natürlich immer erstmal vielleicht die Postings ernst nimmt, die in der Community schon in einer gewissen Art und Weise akzeptiert sind, ne? Oder da, weiß ich nicht, eine gewisse Seriosität entfalten können, weil sie von bestimmten Personen empfohlen werden, etc. pp. Also ich glaube, über so eine, weiß ich nicht, dezentrale Art von Recommendation Culture, glaube ich, passiert dann schon so eine Art von Prüfung oder wo wir das Gefühl haben, okay, da, das könnte eine Autorität für uns sein. Aber ansonsten, genau, gibt es das natürlich nicht. Und ich finde schon, ja, dass das auch zu bedauern ist teilweise. Ja, definitiv. Und ich meine, was du auch Max am Anfang angesprochen hast, ist für mich, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen, also das vermisse ich auch, wenn man jetzt nicht totaler Nerd in irgendeinem Thema ist, man muss ja nicht immer alles im Detail wissen. Und ich finde schon auch gute und schnelle und kurz aufbereitete Informationen, ja, auch sehr praktikabel, sage ich mal, für so einen Alltagskonsum von Informationen.
Also kann ich nachvollziehen. Ich finde aber auch, also was du gerade angesprochen hast, Anne-Kathrin, diesen Art Influencer-Style-Journalismus, also den kriegt man natürlich über die Newsletter sehr serviert. Jetzt muss ich mal kurz in die Perspektive als Schreibender wechseln. Also ich habe ja bislang eher als Leser dieser Newsletter gesprochen. Und das stört mich dann doch auch manchmal, weil ich halt eigentlich so auch schon Oldschool-Journalist bin und sage, okay, das Thema steht im Vordergrund, nicht ich. Und diese Texte sind so wie vielleicht auch bei dem deutschen Magazin Das Wetter, was sicherlich manche kennen, das fällt mir dann sehr negativ auf, wenn so die Emotionen und Befindlichkeiten der Schreibenden so stark mit im Vordergrund stehen, weil ich will ja nicht über die lesen, sondern ich will ja sozusagen über das Thema lesen. Das nervt mich dann auch schon.
Das ist vielleicht auch eine Generationsfrage schon. Ne?
Also ist es sicherlich. Ne? Also wie das ganze Thema jetzt hier auch eine Generationsfrage ist, weil ich mich dann auch manchmal frage, gibt es denn eigentlich noch Leute in größeren Mengen, die da auch dieses Bedürfnis haben, das ich habe? Ne? Und ich glaube, dass das tatsächlich abnimmt. Ich will das gar nicht beklagen, weil die Leute beschäftigen sich mit anderen Themen, aber ne, so ist wahrscheinlich einfach weniger geworden.
Das Bedürfnis, so ganz genau zu Bescheid zu wissen über eine bestimmte Musikrichtung oder was meinst du?
Ja, also diese ich sag dann immer Kontext, Background, Diskurs, also so, ne, sondern einfach, ja, ist geil, gefällt mir nicht, so Daumen hoch, Daumen runter, aber so, warum macht eigentlich jemand die Musik, die er oder sie macht und was, wo kommen die her, was haben die für einen biografischen Background? Also so arbeite ich als Musikjournalist, ich will halt immer sehr viel über den Menschen wissen und wissen, okay, also hatte ich das geprägt, wieso bist du auf die Idee gekommen? Was ist das für ein Sound? Wo kommt der her? Warum machst du das?
Aber man definiert sich auch nicht mehr ganz so stark über Musik, wie das früher war.
Sicher,
ne?
Das auf jeden Fall. Sagen. Ja. Ich will noch eine Sache anmerken, auch aus schreibender Sicht. Und man muss natürlich auch, darf nicht vernachlässigen, dass die Schreibenden über diese Newsletter sehr stark in Einzelkonkurrenz miteinander treten. Also ne, das ist ja letztlich ein US-amerikanisches Geschäftsmodell. Man hat halt hier diese Content-Plattform und da kann jeder sozusagen dann seine eigenen Sachen drüber abwickeln. Muss halt eine kleine Marge abtreten an den Provider. Und jeder ist dann auf sich gestellt und macht seinen oder ihren Newsletter. Ne? Und es gibt gar nicht mehr so Redaktionskollektive mit, also von gewerkschaftlicher Bezahlung, da träumen die Leute natürlich nur.
Das sind die Schattenseiten.
Aber genau, also es ist halt ein harter Ego-Konkurrenzkapitalismus da. Ne? Das muss man auch so sehen. Mhm. Anne-Kathrin, du wolltest gerade noch widersprechen bei...
ich wollte nur sagen, ja, ich überlege noch, weil ich glaube, andererseits forciert ja diese Internetkultur auch so eine Nerdkultur sehr stark. Und ich beobachte auch, wie eigentlich gerade bei so super speziellen Themen man schon viel leichter an, sage ich mal, weiterführende Informationen kommt, als das eben noch so in der vordigitalen Zeit war. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob das abnimmt. Also das Interesse auch an so einem Spezialwissen. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass gerade auch in bestimmten Communities das sogar sehr, sehr viel stärker wird. Also ich spreche jetzt auch wieder so ein bisschen aus dieser K-Pop-Community, aber da habe ich wirklich das Gefühl, also da werden so Details diskutiert. Also ich weiß nicht. Also ich denke schon, dass die Nerdkultur da noch sehr blühend ist einfach. Mhm. Und gleichzeitig, also was sozusagen das ökonomische Modell betrifft, stimme ich dir natürlich zu. Also das sehe ich auch wirklich als großes Problem jetzt bei Substack und Co., dass man ja für sich selbst alleine verantwortlich ist und ja gucken muss, wo man auch bleibt, ne, mit seiner Stimme und seiner Meinung und allem.
Die Newsletter-Kultur als Quelle für nerdige Musikliebhaber und Journalisten, das für und wieder, haben wir eben besprochen. Gleich hat Mutti hier noch einen kleinen Auftritt bei uns, denn wir haben uns gefragt, hat Angela Merkel eigentlich Pop-Potenzial? Gleich mal drüber nachdenken. Mutti Merkel hat in dieser Woche ihren vielleicht ersten Pop-Moment nach dem Flüchtlingsselfie von 2015 gehabt. Ihre Autobiografie Freiheit wurde gefeiert und gelobt. Sie gab Antworten auf überwiegend wohlwollende Fragen und junge Leute rissen sich darum, ihr mal ganz nah zu sein.
Ich habe die ganze Zeit versucht, durch die Menge zu schauen und Merkel zu sehen. Und irgendwann stand ich einfach nur 2 Meter von ihr entfernt. Ich war aufgeregt wie ein kleines Kind an Weihnachten. Als ich dran war, habe ich ihr einen guten Tag gewünscht und sie meinte ebenfalls. Draußen ging die Schlange noch bis um die Ecke. Und ich habe jetzt einfach 2 signierte Bücher von Angela Merkel.
Oh mein Gott.
Man konnte es gar nicht fassen, dass man plötzlich so nah neben ihr ist. Sie wirkte auf jeden Fall sehr sympathisch und es war aber surreal. Sonst sehe ich sie meistens in den Nachrichten und jetzt plötzlich so ganz nah neben ihr zu sein, nur 1 Meter entfernt, ist auf jeden Fall ein besonderes Gefühl gewesen.
Und wie war denn der Moment, als ihr sie gesehen habt?
War echt überwältigend. Ich glaube, man konnte gar nicht mehr aufhören zu grinsen. Also man hat sich drauf gefreut.
Also frag an unsere Gäste im Wochentalk hier, Popkultur-Wochentalk im Kompressor, Anne-Kathrin Kohut und Florian Sievers. Also könnt ihr diesen Merkel-Hype ansatzweise nachvollziehen?
Florian, ich überlasse dir die erste Antwort.
Okay. Ich wollte das gerade dir anbieten. Okay, dann fange ich mal an. Also ich kann es emotional nachvollziehen und ich kann es auch vielleicht intellektuell nachvollziehen, wenn man sich denkt, dass die Menschen, die hier wir gerade gehört haben, wahrscheinlich in ihrer bewussten politischen Laufbahn nichts anderes kannten als Angela Merkel und dass die für die eigentlich so ein Icon, also wirklich im Wortsinne, Ikone ist und dass sie das halt jetzt Wahnsinn finden, dass die wirklich gibt und dass die nicht nur irgendwie in der Tagesschau lebt und dass die dann vor denen steht mit einem ihrer pastellfarbenen Blazer. Persönlich nachvollziehen kann ich das nicht, muss ich sagen. Also da müssten wir natürlich jetzt wahrscheinlich in eine politische Diskussion gehen, was da alles zu kritisieren wäre, aber gut, ich kann zumindest nachvollziehen, wo es herkommt.
Mhm. Anne-Kathrin?
Ja, also mir geht es auch ähnlich, glaube ich. Ich meine, teilweise bin ich jetzt schon überrascht, dass, ja, weiß ich nicht, vielleicht so 20-jährige Menschen heute sozusagen so auf Angela Merkel blicken, weil sie dann doch zu wenig vielleicht irgendwie erlebt haben. Aber auf der anderen Seite kann ich schon verstehen, also dass es da so eine Art Phantom-Nostalgie gibt in Bezug einfach auch auf eine politische Zeit vor den sozialen Medien, sag ich mal, oder vor diesen riesengroßen Krisen, die wir jetzt haben. Und ja, die, weiß ich nicht, natürlich auch nochmal so ein ganz anderes politisches Handeln vielleicht erfordern. Und sie steht mehr oder weniger oder man assoziiert sie irgendwie relativ stark so mit den 2000ern, so bevor das so losging. Mhm. Und auch natürlich irgendwie vielleicht so als die letzte Politikerin, die sich zumindest auch im Selbstverständnis ja so doch politisch in der Mitte verortet hat. Und eine Mitte, die wir halt heute in so einer extrem polarisierten Gesellschaft nicht mehr so richtig ansteuern können. Und ich finde das jetzt eben auch sehr spannend in der Rezeption von Merkel auch als Person oder noch mehr natürlich als Politikerin, dass sie ja wirklich von allen Lagern auch, also natürlich, es gibt diese merkwürdige Phantomnostalgie und ne, das, was wir gerade eingespielt haben, aber es gibt ja auch Kritik von allen politischen Rändern und Seiten. Das ist interessant, ne? Also wie kann man eigentlich in so einem Selbstverständnis als Mitte-Politikerin heute noch funktionieren. Mhm. Geht vielleicht auch nicht mehr und das zeigt sich darin.
Also das eine ist ja natürlich die politische Diskussion, aber die wollen wir jetzt hier nicht führen. Nee. Das andere ist eben dieses popkulturelle Potenzial. Also das hatte ich ihr vorher auf jeden Fall abgesprochen. Wenn ich jetzt diese Reaktionen sehe, scheint da irgendwie doch was zu sein. Und das, obwohl ja Merkel eigentlich ein Mensch ohne Eigenschaften ist, jedenfalls ohne Ecken und Kanten und damit das Gegenteil von Persönlichkeiten, die ja im Moment überall auf der Welt ja die Politik und auch alle anderen Bereiche erobern, nämlich Narzissten, Ego-Shooter, machtgeile Milliardäre und so weiter.
Ne? Also eben deshalb, ne? Also das ist ja, also genau das ist ja das, was so sie so attraktiv macht oder was auch als Projektionsfläche eben so funktionierend macht. Da muss man echt sagen, dass die, also Merkel ist eine Person, die, wie soll ich das am besten ausdrücken, sie ist es ja letztlich ihre eigene Schuld, dass die Gesellschaft heute zerrissen ist. Und sie steht halt für dieses Heile, was Ann-Kathrin gerade gesagt hat. Und interessanterweise vielleicht auch, ist sie auch ein Teil dieses Y2K 2000er Revivals, was es ja jetzt auch übrigens musikalisch viel gibt, ne, wo man sagt, also damals war die da halt an der Macht. So, das finde ich echt interessant. Aber so, wenn man zurückblickt auf ihre Zeit, also deswegen sehe ich das auch so kritisch. Und ich finde auch nicht, dass sie wirklich eine popkulturelle Figur ist, auch wenn sie jetzt tatsächlich diese Momente hat, von denen ihr gesprochen hat. Also wenn man da zurückblickt, dann ist das ja damals, also das hat Sascha Lobo schön bei Spiegel Online geschrieben, sowas ähnliches wie die beruhigende Stille in der eigenen Bubble, in der sich eigentlich nichts tut. Also so, es ist halt einfach Stillstand gewesen in vielen Bereichen und sie hat auch einfach viel Glück gehabt. Dadurch gab es halt diese heile Welt unter ihr. Und
die Frage ist, ob sie eine Projektionsfläche trotzdem noch bietet, also abgesehen von dem Heilen.
Ja, also ich denke wirklich, natürlich ist sie Pop, so, ne? Also vielleicht auch, wie kann man in einer, weiß ich nicht, mit so einer Popularität nicht Pop sein, sag ich mal. Also Pop ist, was von vielen beachtet wird und da zählt natürlich irgendwie Merkel dazu. Auch wenn ich dir zustimme, Florian, sie ist sozusagen Pop wider Willen und das macht es vielleicht interessant, ne? Weil sie so dezidiert nicht Pop sein will, weil sie auf gar keinen Fall, vielleicht auch, weil sie da immer so diese Nähe zum Populismus, den sie ja doch auch immer sehr ablehnt, zumindest für sich selbst rhetorisch, verhindern will, ne? Aber sie ist gerade im Unterschied zum Trump natürlich selbst auf gar keinen Fall Pop, aber sie ist natürlich ein popkulturelles Phänomen. Es ist die Frau, die die Raute macht. Es ist die Mutti, haben wir heute auch schon mehrfach gesagt, die, weiß ich nicht, uns
einerseits ja
oder was auch immer.
Aber es ist auch
sie ist aber auch die Merkel, die weg muss, ne, in den letzten Jahren. Also sie ist schon, finde ich, mit auch so ganz vielen Medienbildern verbunden und mit starken Emotionen verbunden. Und das macht sie aus meiner Sicht schon zur Popfigur.
Ja. Aber es ist ein popkultureller Kraftakt, finde ich, zum Beispiel ein Meme von ihr tatsächlich zum Glänzen zu bringen. Also wenn wir jetzt einen verrückten Trump haben.
Aber eben deshalb.
Der
aber
Minuten
was ist mit dem Meme mit dem Dekolleté?
Ja, also
ihr erinnert euch.
Ich finde aber, das ist alles nicht irgendwie haltbar. Das ist irgendwie sowas, was dann doch recht schnell in der Ecke landet. Also zumindest bei mir.
Ja. Ja, es funktioniert nicht wirklich, aber das ist irgendwie auch interessant vielleicht.
Ja, in aller Kürze, wir haben uns ja auch vorgenommen, darauf nicht weiter politisch einzugehen. Auf jeden Fall ist Merkel, würde ich sagen, in popkultureller Hinsicht noch eine etwas offene, noch nicht ganz abgeschlossene Frage. Das war die letzte Ausgabe des Kompressor Popkultur Wochentalks im November. Unsere Gäste, Ann-Kathrin Kohut und Florian Sievers, ich bedanke mich herzlich für eure Zeit und für dieses Gespräch. Dankeschön.
Gerne.
Danke.